Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, euch hier zu sehen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, was mich seit ungefähr 3,5 Jahren umtreibt, antreibt, wofür mein Herz brennt und was bei mir einiges an inneren Umbaumaßnahmen in Gang gesetzt hat. Ja. Und da möchte ich mit euch gemeinsam drüber sprechen. Es geht um gesunde Grenzen. Gleich zu Eingangs, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, was einige von euch auch kennen. Renate hat es mal erwähnt, von zwei amerikanischen Psychologen, Cloud und Townsend. Das ist unglücklich übersetzt mit, finde ich, Nein sagen ohne Schuldgefühle. Der Untertitel ist dann gesunde Grenzen setzen. Und im Englischen, der Originaltitel heißt Grenzen. Wann sage ich Ja und wie sage ich Nein? Das finde ich eigentlich die gelungenere Bedeutung. Und darum soll es heute gehen. Frage an euch. Was sind Grenzen? Ja, da ist erstmal Schluss. Ein Ende, ja. Ein Schutz. Ja, genau. Andere Länder, also es beginnt ein anderes Land, andere Sitten. Ändert sich was, Ele? Sehr gut, genau. Da ist Schluss, ganz klar. Aber ist das überhaupt ersichtlich? Und wer ist dafür zuständig, dass das ersichtlich ist? Ja, da sind schon viele gute Impulse. Welche Arten von Grenzen fallen euch ein? Zaun. Was für Zäune gibt es? Ja, gibt ganz schön fiese Zäune, ne? Den NATO-Stacheldraht, der biegt nicht nur in eine Richtung. Ich glaube, der hat Widerhaken, den kriegt man schon noch gar nicht mal von selber wieder raus. Ja, Stacheldrahtzaun. Ja, Schranke. Berliner Mauer. Ja, uns allen noch sehr, oder vielen von uns sehr präsent. Ja, ihr habt jetzt alles so diese Mauern bis hierhin und nicht weiter. Gibt es noch Landesgrenzen? Welche Art von Landesgrenzen gibt es? Sind die alle gleich? Genau. Ja, aber grüne Grenze nach Venlo oder Grenze Nordkorea-Südkorea sind sehr unterschiedliche Arten von Begrenzungen. Ne? Dann gibt es ja auch solche Grenzen. Ach so. Ja, ja, die wir erkennen müssen und mit denen wir umgehen müssen, ja. Genau. Grenzen müssen nicht immer bedrohlich sein, sozusagen wie ein verschränkter Ellenbogen ein Stoppgebiet. Und es gibt eigentlich auch Grenzen, die sehr behutsam und auch sehr dekorativ und nützlich aufzeigen. Bis hierhin reicht etwas und dann fängt was Neues an. Ein anderes Land, eine andere Person. Für mich ist so ein Gartenzaun was. Im idealen Falle ist er noch schön bewachsen. Die Pflanzen dürfen da noch hoch und auch ein bisschen rüber gucken. Aber eigentlich ist der Garten da zu Ende. Die Grenze gehört aber noch dazu. Als Ärztin fällt mir natürlich noch eine Grenze ein, die ich ganz faszinierend finde, die Haut. Und das sagt, also gerade die Haut ist ein gutes Beispiel für eine gesunde Grenze, gerade wenn sie gesund ist, die Haut. Was macht die Haut aus? Ja. Aha, genau. Es geht also. Genau. Und entscheidend ist, was kommt rein, was darf rein, was muss raus. Das ist das, was die Grenze definiert und worüber wir heute nachdenken wollen. Wofür gibt es Grenzen? Was tun die? Genau, sie verteidigen etwas, was demjenigen, der die Grenze errichtet, wichtig ist. Genau, oder sie lassen etwas draußen, was vermeintlich draußen bleiben soll. Frage ist nur, soll das wirklich draußen bleiben? Ja, genau, sie definieren, nicht? Eigentlich, ohne eine Grenze ist nicht klar, wo etwas aufhört. Ja, und manchmal wird auch einiges eingesetzt und investiert dafür, um sie zu schützen, nach außen. Das ist die etwas behutsame Variante, da steht nur ein freundliches Bitte nicht reinkommen, das ist meins. Ja? Oder nur auf Einladung. Und ja, das ist auf Spanisch, das beherrsche ich nicht, aber trotzdem schön illustriert die Funktion einer Gore-Tex-Membran, die, soweit ich weiß, der menschlichen Haut nachempfunden ist, nicht? Also im Idealfall Schweiß und Hitze raus, aber Wind nicht rein und Regen auch nicht rein. Eigentlich faszinierend. Also die Feuchtigkeit kann in die richtige Richtung, aber in die falsche soll sie nicht. Und wiederum die Temperatur soll sich auch so ausgleichen, wie es für uns gut ist. Und das ist eigentlich eine gute Inspiration dazu, wie eine gute Grenze aussehen kann. Sie differenziert ganz klar, was hineingehört und was draußen bleiben soll oder was zu viel drin ist und weg muss. Ja, Grenzen sind nicht immer nur geografisch oder auch sozusagen einen Raum oder einen örtlichen Raum definieren, sondern sie können den Lebensraum auch in der Hinsicht definieren, dass sie uns Weisung geben. Gebote geben auch Richtung, Orientierung. Sie sagen auch eigentlich, ja, bis dahin und dahinter, auch bei Gesetzen, bewegt man sich im, wie heißt das, gesetzesfreien Raum oder im Bereich der Illegalität. Also ein Gesetz ist letztendlich auch eine Begrenzung dessen, was in Ordnung ist. Und damit stellt sich die Frage, was ist denn jetzt mit einer Grenze? Ist eine Grenze gut? Sollten wir das alles haben oder sind Grenzen eigentlich ganz schlecht, weil sie uns voneinander abschotten und uns von guten Einflüssen schützen? Ansichtssache. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wo jemand sagt, nö, das ist nicht meine Angelegenheit und jemand anders vielleicht sagt, oh doch, sehr wohl. Ja. Also ist immer die Frage, wer guckt von welcher Seite auf die Grenze? War ja auch, was die innerdeutsche Grenze anbetraf, die sah ja von beiden Seiten sehr unterschiedlich aus. Nicht? Vom Westen her wurde sie mit Graffiti besprüht und mit politischen Statements. Vom Osten her kam keiner auf hunderte von Metern dran, ohne sein Leben zu lassen. Ja. Oft genug, ja. Manchmal nicht, aber in vielen Fällen, genau. Ist es die Grenze, ist die Frage, was kann ich eine Grenze selber ziehen und was mache ich mit der Grenze? Halte ich mich daran? Ja. Aber was entscheidet sozusagen, ob eine Grenze gut oder schlecht ist? Genau, wie sieht die Grenze aus? Wie ist sie aufgebaut? Ist sie undurchdringlich? Hat sie einen Todesstreifen? Oder ist sie für die richtigen Dinge durchlässig? Ja, also wie ist sie aufgebaut? Genau, das ist der zweite Punkt. Das sind die beiden Punkte. Wo liegt sie? Wo ist sie überhaupt gezogen? Ist sie da, wo mein Zuständigkeitsbereich liegt, oder ist sie viel zu eng gezogen für mich, oder bin ich eigentlich in einem Terrain unterwegs, was gar nicht meins ist. Und das sind eigentlich die beiden Punkte, die darüber entscheiden, ob eine Grenze gut ist. Wo verläuft sie und wie ist sie gestaltet? Und ja, da es eine Predigt ist und keine Vorlesung zum Grundstücksrecht, wollen wir natürlich auch gucken, was hat die Bibel denn zu den Grenzen zu sagen? Denn da gibt es auch viele böse, ich nenne das mal die gute Christenfalle, ne? Wie Grenzen aussehen sollten. Ja, Grenzen sind nicht genetisch festgelegt oder angeboren. Grenzen werden von Geburt an geprägt und uns vermittelt darüber, wie mit uns umgegangen wird. Natürlich hat man eine bestimmte Veranlagung wahrscheinlich. Es gibt Leute, die vielleicht von Natur aus offener sind, nachgiebiger, andere, die sich da schwerer tun. Aber eigentlich ist es das, wie wir uns in unserem Umfeld vom Lebensbeginn an erleben. Werden Grenzen, die wir als kleines Kind setzen, respektiert oder wird da immer drüber weggegangen? Und da gibt es eigentlich zwei Mechanismen. Das eine kann natürlich sein, ein sehr autoritäres, liebloses Umfeld, wo völlig egal ist, was das Kind will, möchte, wo es sich irgendwo als ein Individuum wahrnehmen möchte und auch behaupten. Es gibt auch eine sehr liebevolle, grenzenlose Übergriffigkeit, wo über diesen kleinen Menschen entschieden wird, ich weiß das viel besser, ich weiß, was für dich gut ist, ich weiß, wie es dir geht. Also das muss nicht immer ein vordergründig grausames Umfeld sein, sondern man kann auch liebevoll Grenzen überschreiten und vermeintlich wohlwollend einem Menschen zeigen, dass sein Stopp nichts gilt Und das ist etwas, was einen ein Leben lang begleiten kann, was aber kein hoffnungsloser Zustand ist. Das kann ich auch selber sagen. Also wie gesagt, jeder von uns wird geprägt, lernt bestimmte Zäune zu ziehen, aber mit Gottes Hilfe können wir da auch neu abstecken. Ja, wir können NATO-Stacheldraht wieder aufrollen, wir können irgendwo was Neues hochziehen. Es geht nur vor allem darum zu gucken eigentlich, ja, wo soll ich stehen und wie weit gehe ich? Darum geht es eigentlich, was die Grenze besagt. Wo höre ich auf, wo fange ich an, wer bin ich? Und erst wenn wir das für uns klar gemacht haben, dann können wir eigentlich auch anfangen zu sagen, ja, da grenze ich mich ab, da gehe ich nicht weiter, in beiderlei Hinsicht. Also ich gehe da nicht hin, aber auch das bin ich nicht. Ja, die Qualität unserer Grenzen betrifft einmal uns selber. Wie beschränken wir uns? Wie grenzen wir uns ein? Wie schotten wir uns ab? Das beeinflusst und prägt natürlich unser Leben. Aber auch das Miteinander mit anderen Menschen. Jeder Kontakt mit einem anderen Menschen ist ein Grenzkontakt. Und natürlich auch ist völlig entscheidend, wie ich die Grenzen des anderen sehe, respektiere, wie ich damit umgehe. Nicht wie Rosa Luxemburg auch gesagt hat, also die Freiheit ist immer die Freiheit des anderen. Ja, da wo ich aufhöre, fängt jemand anders an. Die Rechte eines anderen, die Bedürfnisse eines anderen. Und da gilt es sehr genau hinzuhören. Und zwar nicht nur, was der andere braucht, sondern eigentlich, was Gott von dir und mir möchte. In welchem Terrain sind wir unterwegs? Und da gibt es eben bestimmte Ausprägungen. Es gibt diese Veranlagung und dann diese Lerneffekte, warum bestimmte Leute schlecht Grenzen setzen können, auf der anderen Seite aber auch schlecht Grenzen respektieren können. Nicht? Also, und das, da gibt es verschiedene Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Gute Grenzen stehen fest an der richtigen Stelle, aber sie sind durchlässig. Sie sind nie, ja, wir stehen nie alleine. Und das wäre die Gore-Tex-Membran. Ja, starke Grenzen. So der Spruch, bis hier und nicht weiter. Ist für mich eigentlich ein bisschen negativ belegt. Wirkt erstmal unnahbar, nicht empathisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht sagt ihr, starke Grenzen ist doch gut. Genau, starke Grenzen sind auch gut. Wenn ihr mal unten rechts guckt, gibt es an mehreren Orten auf der Welt Unterwasserhotels. Da kann man also irgendwo im Korallenriff sehr luxuriös nächtigen. Und ich würde sagen, wenn man das tut, dann kann man heilfroh sein, dass dieses dicke Glas eine feste, gute, starke Grenze zwischen mir und dem Korallenriff hochzieht. Das heißt ja noch nicht mal, dass das Korallenriff was Schlechtes ist. Es ist wunderbare Schöpfung Gottes, aber die hat in meinem Bett nichts verloren. Das wäre eigentlich innerhalb von Sekunden wahrscheinlich tödlich, wenn diese Grenze fiele. Also das, was drin ist, das, was draußen ist, ist beides nicht böse. Aber an diese Stelle gehört eine Grenze und die muss fest sein, überlebenswichtig. Dann gibt es aber eben auch so Grenzen wie die Linke. Und da fällt mir kein gottgewollter Zustand ein, wo man sagt, ja, das ist etwas, was gut ist. Es gibt Situationen auf unserer Welt, da geht es im Moment nicht anders, aber ich würde sagen, da stimmt was nicht. Wenn wir das brauchen, wenn so viel Gewalt angedroht werden muss, dann stimmt der Kontakt zwischen diesen beiden Terrains, die da sind, nicht. Da ist Angst im Spiel, Abschottung, Ungleichheit. Also warum muss man diese Bereiche trennen? Auf der Erde. Andererseits muss man natürlich auch sagen, unser Herz, unsere Seele müssen wir vor bestimmten Dingen schützen. Und das müssen wir auch mit aller Kraft und aller Resolutheit, wo schlechte Einflüsse kommen. Ja, da muss dann doch das innere Bild einer festen Wand sein. Ja, gute Grenzen sind ein Zeichen der Selbstachtung. Das möchte ich nicht. Hier ist Schluss. Und auch eines Selbstbewusstseins. Ich weiß, wie weit gehe ich, bis wohin, bis zu welchem Punkt bin ich ich, bin ich nicht, mache ich nicht. Das ist gut, das ist lernenswert und es ist wert, darüber nachzudenken. Insofern heißt das nicht immer, ich verbarrikadiere mich. aber eben wo eine Grenze so undurchlässig wird, dass wir nicht mehr sehen, was dahinter ist. Also dann lohnt es sich zu hinterfragen, was geht da in mir vor? Warum habe ich so eine Angst? Warum kann ich nicht für diesen Menschen empfinden? Wovor muss ich mich so schützen? Ich denke, es ist immer, wo plötzlich kein Kontakt mehr möglich ist. Da müssen wir gucken und Gott fragen auch, was sind da für Verletzungen oder was stimmt nicht in meinem Kontakt? Und warum ist es mir so wichtig, dass ich hinter meiner Mauer bin, dass ich immer wieder sagen muss, nee, bis hierhin und nicht weiter? Liegt das vor allem an dem anderen, der es nicht respektiert? Also ist es gut und muss ich lernen, das weiter zu stärken und das vorzuhalten, wie das so schön im Wilden Westen hieß? Oder ist es doch eine Angst vor Dingen, die ich mir und Gott nicht zutraue? Und kann ich da doch gucken und doch mal ein Türchen aufmachen? Ja, das Gegenteil sind die schwachen Grenzen oder auch offenen Grenzen. Kann man auch nicht direkt sagen, ist gut, ist schlecht. Ne, ein offenes Gartentor ist eine Einladung, ist Zeichen einer Willkommenskultur und soll eigentlich das Gute einlassen. Und für viele gute Dinge im Leben sind auch offene, durchlässige Grenzen Voraussetzungen und ermöglichen auch sehr schöne Erlebnisse. Ich denke, der Lobpreis, den wir haben, ist eigentlich ein Beispiel. Wer sonst von euch auch Musik macht, wenn man wirklich innig zusammen musiziert, dann löst sich irgendwann eine Grenze auf und plötzlich merkt man, man ist ein Musikkörper, ein Klangkörper oder wir waren jetzt ein Lobpreis zu Gott und da haben sich für den Moment Grenzen mal aufgelöst und wir sind zu einer Gemeinschaft geworden. Letztendlich Freundschaft braucht das auch immer, dass irgendwo mal eine Schranke runtergeht, dass man seine Verletzbarkeit, Menschen, denen man vertraut, zeigen kann. Ja, Mitgefühl geht auch nur, wenn ich überhaupt ein Fenster aufmache, wenn ich in den anderen, wenn der mich gucken lässt, was in ihm vorgeht, aber auch wenn ich so weit rausgehe und in diesen Menschen hineinfühle. Ja, Ehe, Gott sagt, aus zwei wird eins. Das heißt auch nicht, dass einer sich auflösen soll. Aber es heißt, wenn sich nichts an Grenzen irgendwie öffnet oder auflöst, dann kann Ehe nicht passieren, so wie Gott sie gemeint hat. Deswegen immer lebenslange Herausforderungen. Ja, andererseits, zu schwache Grenzen haben die Gefahr der Distanzlosigkeit, von innen, von außen. Ja, man kann unterwegs sein, mitfühlen, empathisch in aller anderer Leute emotionalen Welten, die das vielleicht gar nicht wollen. So, ich weiß, wie es dir geht, weiß man ja vielleicht doch nicht. Ist immer noch ein anderer Mensch, ein anderes Herz. Da muss man achtsam sein. Und andererseits kann man, wenn man sehr offene, poröse Grenzen hat, auch sehr schnell merken, dass das auf dem eigenen Terrain viel zu viel unterwegs ist. Und da würde ich gerne was noch Persönliches sagen und mal die Technik bitten, einmal auszumachen. Die gute Christfalle, ne? Des anderen Last tragen, da komme ich gleich noch zu. Und so von wegen, Christ sagt nicht nein und er macht immer alles mit. Das führt wirklich zu schlechten Zuständen, die definitiv nicht in Gottes Sinne sind, die umschlagen können. Und ja, diesen chinesischen Nackthund, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, den finde ich, das ist so dieses Gefühl ja, von jemandem, der sehr durchlässige Grenzen hat. Das ist schön, wenn man viel miterlebt. Aber wenn man dann immer so ein rosa Strickmäntelchen braucht, um überhaupt überlegen zu können, dann ist irgendwas falsch. Und die können auch ganz fies beißen, also wenn man sie dann nämlich doch mal zu sehr stresst. Ja, was haben Grenzen mit Gott und meinem Glauben zu tun? Was hält Gott von Grenzen? Was erfahren wir aus der Bibel von Grenzen? Ja, erstmal im Alten Testament, wo man guckt, ist Zeugnis von Gottes grenzenloser Herrlichkeit, Allmacht und Allgegenwärtigkeit. Ja, für Gott gibt es keine Grenzen, die er nicht überwinden kann, kein Ort, an den er nicht kommen kann. Nichts ist ihm zu groß und nichts ist ihm zu klein. Im Psalm 36 heißt es, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Das ist ja immer ein Bild für die Unendlichkeit eigentlich, ne? Bis ans Ende der Welt. Und so auch Psalm 139, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und das finde ich so schön an der Stelle, dass er uns einmal zeigt, wie sehr Gott im Kleinen, die kleine Unendlichkeit in jedes Detail geht, aber auch im Großen eben. Für ihn keine Limitierung bestehen. Es gibt keinen NATO-Stacheldraht, keinen Todesstreifen, den er nicht überwinden kann. Das andere Thema, in dem Grenzen auftauchen, ist, dass nicht nur Kinder Grenzen brauchen, sondern die Menschen auch. Das zeigt sich in den Geschichten im Alten Testament, wo der Mensch die Freiheit, die Gott ihm zugesteht, leider nicht gut zu nutzen wusste. Im Garten Eden gab es eine ganz klare Grenze. Wir wurden des Paradieses verwiesen. Und man fragt sich, wenn um den Baum der Erkenntnis ein großer Zaun gestanden hätte, wäre das nicht passiert. Aber so ist Gott nicht. Gott ist grenzenlos, aber er lässt uns diese, also er in aller Macht, die er über uns hätte, lässt er uns aus Liebe die Freiheit der Entscheidung und die Grenze zu ziehen. Und Adam und Eva haben beschlossen, die Grenze, die er vorgeschlagen hat, die er erbeten hat, in unserem Besten nicht zu respektieren. Und dann hatte es eben die Konsequenz, dass sie den Garten Eden verlassen mussten. Dann sind die Sintflut, Sodom und Gomorra, da kam es an einen Punkt, wo Gott dann auch sagte, mit diesem Geschlecht geht es so nicht weiter, hier ist Schluss. Das waren nun sehr drastische Geschichten, wo Gott Konsequenzen setzte. Beim Turmbau zu Babel war es nicht ganz so dramatisch. Es wurden alle in alle Winde zerstreut und verwirrt. Und die 10 Gebote hatte ich eben schon gezeigt. Ja, sie sollen Weisung geben. Das ist jetzt keine Sanktion, auch wieder kein Zwang. Aber es ist dieses, das wäre gut. Das ist eigentlich für uns die Markierung innerhalb dieser Grenzen, kann es euch gut gehen? Und da ist ja nun auch das Interessante, die Gebote legen fest die Beziehung zu Gott und die Beziehung untereinander. Und wenn man da genau guckt, da läuft die Grenze sehr gut zwischen dem, was uns gehört, was dem anderen gehört und wie wir am besten da die Trennlinie ziehen, achten und respektieren. Und ein Thema, was mir in der Predigtvorbereitung immer wieder kam, inklusive eines Liedes, was es auch zu dem Text gibt, ist Josua, Kapitel 1, Vers 1 bis 18, wo es eben darum geht, dass Mose gestorben ist, ohne das gelobte Land betreten zu können oder das Volk Israel hineinführen zu können. Und dass eben Josua verheißen wurde, weil er auf Gott gehört hat und wirklich in Kontakt war, dass er das Volk Israel ins gelobte Land führt. Und da heißt es eben, also das Lied heißt, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Und das Kapitel handelt eben davon, dass Gott genau sagt, es geht von da bis da, von dem Berg bis zu dem Fluss. Und da führst du mein Volk hinein und das wird euers gehören. Und ich werde mit euch sein und das bereiten. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir genau das empfinden, dass wir Gott fragen und von ihm erfahren, was ist unser Land, was sollen wir bestellen? Sind wir irgendwo unterwegs, wo wir uns völlig verausgaben, wie gesagt, habe ich genannt das Beispiel, aber überhaupt nicht zuständig sind? Da können wir auch keinen Segen bringen. Aber wenn wir da sind, wo Gott uns hinstellt und eben Josua hat hingehört, er wusste genau, wo er hin musste. Und da konnte sich dann auch Gottes Segen entfalten, weil er mit ihm da unterwegs war, wo seine Berufung war. Ja, zum Neuen Testament genommen, da taucht das Thema Grenzen auch an jeder Stelle auf. Und wenn man einmal sensibilisiert ist, also ich kann sagen, seit 3 Jahren, jeden Tag kommen Situationen, wo ich denke, Grenzen, Thema Grenzen. Allein schon die Geburt, Gott wird Mensch. Ja, da ist die größtmögliche Grenze, das Göttliche, das Menschliche, wird verwischt. Gott wird ganz Mensch und ist doch ganz Gott. Unbegreiflich, aber es war Gott ein Anliegen, genau diese Grenze zu uns zu überwinden, um seine Liebe zu zeigen und uns wirklich nahe zu kommen. Sich verletzlich zu machen. Denn das Leben Jesu war eine ständige Provokation, Grenzüberschreitung. Mit 12 geht er vorne zu den Gelehrten. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder da sonst mal die Hand schütteln durften oder so. Er sitzt da, diskutiert. Dann sein gesellschaftlicher Umgang mit Prostituierten, Zöllnern, Römern, Samaritern. Auch unfassbar für die Pharisäer. Das macht man nicht. Das ist doch alles verbotenes Terrain. Jesus setzt sich darüber hinweg, weil er das große Bild sieht. Er weiß wirklich, was sein Feld ist, was seine Berufung ist. Und deswegen hat er diese Freiheit, auch zu sagen, diese Grenze gilt für mich nicht. Und das ist für uns auch wichtig, zu sehen, was sind Grenzen, die wir respektieren und achten müssen und was sind falsche Grenzen. Welche müssen verschoben werden oder über welche dürfen wir uns hinwegsetzen. Und natürlich die Naturgesetze. Er hat Kranke, unheilbar Kranke geheilt, Menschen, die von Geburt an schwere Behinderungen hatten. Er hat Tote auferweckt. Er hat die Grenze zwischen Leben und Tod überwunden. Und zuletzt mit seinem Tod, hat uns Anja auch noch berichtet, eben wirklich dieses Zeichen. In seinem Sterben, noch vor seiner Auferstehung, reißt der Vorhang im Tempel mitten durch. Gibt das Allerheiligste frei. Von Gottes Seite her wird gezeigt, nichts trennt uns mehr. Ja, das ist Gottes Statement zum Thema Grenzen zwischen ihm und uns. Und er macht alle Wege frei. Na, jetzt liegt es an uns. Nehmen wir das an. Was Jesus' Leben anbetrifft, also wie gesagt, über bestimmte Grenzen setzt er sich hinweg, aber er vermag auch sehr gut, sich abzugrenzen. Und das ist auch wert, das sich zu betrachten. Und zwar, weil er seiner wahren Berufung folgt. Das sehen wir in seinem Wirken. Direkt nach der Speisung der 5000 heißt es, und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Ich weiß nicht, wie viele Kranke, Leidende, Arme, Hungrige noch rund um dieses Gelände gelagert haben. Man hätte auch sagen können, Jesus, du hattest eigentlich noch eine Menge zu tun. Da war bestimmt noch Leid. Und du gehst da jetzt und auf den Berg und alleine und die Jünger dann noch, ich weiß gar nicht, ob sie da auf dem See auch Probleme hatten oder so. Ja, das war in dem Moment seine Aufgabe, seine Berufung. Er brauchte die Zeit mit dem Vater, um sich auszurichten. Und die hat er sich genommen. Und da gab es auch überhaupt gar keine Debatte, kein schlechtes Gewissen. Wenn wir wissen, wenn wir da sind, wo Gott uns haben will und wo wir sind, dann ist da auch Frieden, dann ist da auch kein schlechtes Gewissen. Und ich müsste eigentlich noch. Aber dafür heißt es, hinzuhören. Und ja, das war etwas, was Jesus hatte, die absolute Übereinstimmung mit dem Vater. Aber die hat er sich auch in diesen stillen Zeiten wieder geholt. Auch er hat sich zurückgezogen. Und die Geschichte, die für Familienmenschen, also für mich immer doch sehr, sehr dramatisch ist, nicht? Als Jesus' Familie zu ihm kommt und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der Inhalt ist hier natürlich auch, dass sozusagen die Familie Gottes die sind, die auf sein Wort hören. Aber wie gesagt, finde ich sehr eindrücklich, wie er also Maria, die Mutter Gottes, mal eben vor der Tür sitzen lässt und sagt, du bist jetzt nicht dran, Familie ist nicht an erster Stelle und das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, greift hier auch nicht an erster Stelle, sondern an erster Stelle ist meine Berufung, ich sammle die Familie Gottes und ich verkünde die frohe Botschaft. Und da kann es sogar so radikal zugehen, und zwar nicht nur gegenüber besserwisserischen Pharisäern, sondern der eigenen Eltern. Es gibt Situationen, wo klar sein muss, was an erster Stelle ist. Ja, und was dann bei mir sich sofort denkt, was ist denn jetzt mit die andere Wange geben, die extra Meile laufen, den ganzen Mantel geben. Christen sagen doch nie nein und sie sind immer barmherzig und nächstenlieb. Und genau, für einen guten Christen kann es doch gar kein Nein geben. Und jetzt strecke ich in diesem schrecklichen Dilemma, wo ist die Grenze? Und da gibt der Galaterbrief eine gute Anleitung. Da heißt es, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Kennen wir alle, denkt man auch, würde ja gut funktionieren. Man tauscht immer, jeder nimmt das vom anderen und dann ist alles irgendwie geschultert. Da steht es aber weiter und das wird sehr viel seltener zitiert, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wirkt jetzt erstmal widersprüchlich, aber man muss dazu wissen, Last und Last sind im Griechischen dort zwei unterschiedliche Worte. Das erste, die Last, die wir einander abnehmen sollen, ist auch mit dem Wort Bürde zu übersetzen. Es geht also eigentlich um das, was uns überfordert, was uns zu schwer wird, was wir alleine nicht mehr packen. Und da ist der Aufruf, dass wir da offen sind, dass wir das beim anderen erspüren, wo braucht der Nächste unsere Hilfe und damit anpacken und unterstützen. Das andere Wort Last, ein jeder wird seine eigene Last tragen, die griechische Vokabel bezeichnet eine Last, die eher so mit Fracht oder so zu übersetzen ist. Also das ist etwas, eine Ladung, die gehört zu mir, die ist meine. Die kann ich nehmen. Das ist meine Aufgabe, meine Verantwortung. Und da geht es eben mitnichten darum, die fallen zu lassen oder jemand anders unterzuschieben oder so. Und da sind wir wieder beim Thema. Was ist meins? Was ist deins? Und wo sehen wir uns und wo helfen wir uns? Aber eben, wir sollen die Not des anderen sehen. Aber wenn wir ihm alles abnehmen, einmal schaffen wir das nicht, das wird irgendwann auch nach hinten losgehen. Dann werden wir vielleicht wiederum dann es nicht mehr packen. Ein anderer Aspekt ist aber auch, wir verhindern das Wachstum oder die Stärkung des anderen. Denn die Last, die der andere trägt, das ist nicht unsere Aufgabe. Die Bürde vielleicht, aber nicht das, was dessen Aufgabe ist. Und wenn du immer die Päckchen von anderen Menschen rumschleppst, erstmal fällt dir vielleicht dein eigenes runter, aber der andere kann auch nicht muskelstark werden, kann nicht an dieser Aufgabe wachsen, die Gott ihm zugedacht hat. Und wiederum, das zu unterscheiden, kann ich mir auch nicht anmaßen. Wie sehe ich, dass man sagt, oh, das lässt sie jetzt mal laufen, das macht stark. Und oh, das ist jetzt wirklich, dazu bin ich gerufen. Das müssen wir Gott fragen. Wofür hat er uns vorgesehen? Ja, und wenn es darum geht, dass wir jetzt irgendjemand unter die Arme greifen, hast du das so schön mit dem Herzen und überhaupt die in der Moderation genannt, die im Herzen getrieben oder die ihre Herzen antreiben. Und das denke ich, wenn wir Gott fragen, dann wird unser Herz uns dahin führen, wo wir gefragt sind. Und dann ist es auch möglich, es so zu machen, wie Paul das auch vorschlägt, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Ein jeder, wie er sich es im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kann definitiv sagen, ich habe sehr oft in meinem Leben irgendwie so, ja, gesagt, ich habe es auch gemacht, aber in mir hat alles gegrummelt, ich war mit ganz viel Widerwillen, war dann nebenbei vielleicht noch so ein bisschen stolz, und zwar im schlimmsten Sinne, dass ich ja selbstlos war und gedient habe, aber meine Zähne haben so laut geknirscht, das war nicht gut, da kann auch nichts Gutes draus gekommen sein. Und vielleicht war es auch so dieses, dass ich dieses Helfersyndrom mindestens so für mich selber brauchte, wie überhaupt, dass es dem anderen gut getan hat. Vielleicht, dass wir auch denken, ja, wir sind ja unentbehrlich. Also da lohnt es sich auch immer zu hinterfragen, warum brauche ich denn das jetzt zu helfen? Klar, gute, ne, barmherzige, oder dass man einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich glaube, diesen Segen erleben wir auch, wenn wir an der richtigen Stelle für andere da sein dürfen, wie beglückend das ist, dass das auch viel schöner ist, als wenn jeder nur sein Gärtchen bestellt. Aber es muss eben aus der richtigen Motivation kommen und im richtigen Maße, da wo Gott es haben will. Denn ein widerwilliges Dienen, das schürt Abneigung und Bitterkeit und die baut sich auf und auf und auf und irgendwann explodiert. Es ist auch ein Hochmut, ja, der andere schafft es ja nicht, der braucht mich ja. Und vielleicht kennt ihr auch diese Geschichte mit dem, das ist glaube ich Watzlawick, ne? Dass man immer sagt, ach, der will sich was ausborgen. Also jedenfalls, man macht im Inneren, steigert sich da immer mehr Widerwillen und Abneigung und irgendwann springt man dem anderen ins Gesicht und der hat doch nur gefragt. Dem kann man es gar nicht vorwerfen. Man hat gemacht, oder vielleicht hat er noch nicht mal gefragt. Man hat selber beschlossen, der braucht die Hilfe, hat die auf dem aufgehäuft, der konnte nicht weiter wachsen und dann kriegt er noch irgendwie eines Tages, wenn wir dann Rückenschmerzen kriegen, einen um die Ohren. Also das ist nicht Gottes Weg der Nächstenliebe. Da lohnt es sich genau hinzugucken, was uns antreibt und was für den anderen da ist. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, mit Gottes Grenzenlosigkeit, aber eben auch, wie Gott mit unseren Grenzen umgeht. Die Bibel ist voll mit Stellen, wo klar wird, dass Gott unsere Grenzen achtet. Und Brian Hardin hat so schön gesagt, Love is not love if there's no way out. Also Liebe ist keine Liebe, wenn es keinen Ausweg gibt, wenn man sie nicht wählen kann oder sich dagegen entscheiden kann. Und so ist die Beziehung zu Gott. Gott hat uns erschaffen, aber er hat uns in Freiheit erschaffen. Und wir dürfen uns gegen ihn entscheiden, wir dürfen uns gegen die Beziehung zu ihm entscheiden. Nur so kann sie ihm was wert sein, dass er sagt, ich möchte, dass ihr kommt, weil ihr das Leben mit mir wählt. Und ja, ich bin immer da, der Vorhang ist zerrissen, aber ich zwinge euch nicht, ich kette euch nicht an mich, sondern wenn ihr kommt, dann könnt ihr Leben haben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also es liegt an uns, das Tor aufzumachen. Das ist nur dieser eine Schritt. Sehr klein, sehr einfach und sehr, sehr schwer. Ja, also Gottes Grenze zu uns ist immer durchlässig. Er bietet uns die großmögliche Nähe zu sich an, aber er zwingt sie uns nicht auf. Und wir dürfen die Beziehung wählen. Ja, ich denke, jeder erlebt das auch mal, dass das auch nicht immer ganz einfach ist, Tor auf und bumm, die Gottes Erfahrung. Aber dann lohnt es sich auch wieder zu gucken, reinzuspüren, was hält mich? Und ich erlebe das auch, dass ich merke, die Blockaden sind auf meiner Seite. Und es ist auch nicht, dass ich irgendwie gerade zu böse war und deswegen Gott doch dann beschlossen hat, jetzt geht hier noch mal eine Jalousie hoch oder runter. Sondern es ist eher was, dass ich mich weggedreht habe oder dass mein Blick verstellt ist. Also die Einladung Gottes steht und das Tor ist weit offen. Ja, Zusammenfassung. Grenzen sind um uns herum. Das ist einfach so. Sie definieren uns, wer wir sind, wo wir anfangen, wo wir aufhören. Genauso das Gleiche gilt für unsere Mitmenschen, unser gesamtes Umfeld und vor allem für unsere Zuständigkeiten. Die liegen innerhalb unserer Grenzen. Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten von anderen Leuten liegen in deren Grenzen. Gute Grenzen sind richtig, sie sind wichtig und sie sind Gott gewollt. Ja, Jesus hat sie uns gut vorgelebt und sie wollen wahrgenommen werden. Es lohnt sich, seine Sinne zu schärfen, dafür vor Grenzen verlaufen und zu prüfen, ob sie an der richtigen Stelle liegen. Und es geht zum einen darum, die eigenen Grenzen, wenn nötig, erstmal wahrzunehmen und wenn nötig zu verteidigen gegen Schlechtes. Genauso aber auch zu erkennen, wo jemand anders anfängt und vielleicht mein Zuständigkeitsbereich in jeder Hinsicht endet. Gute Grenzen sind stark. Sie verteidigen das, was sie beschützen nach außen, aber sie sind nie undurchdringlich oder komplett undurchlässig. Und auf den Kongressen gibt es ja immer der amerikanische Take-Home-Message. Ich nenne das jetzt mal die Hausaufgaben. Was ich uns allen mit auf den Weg geben möchte, die Fragen, die ihr euch selber im Herzen stellen möget. Wo regierst du? Was ist dein Reich? Ja, wir haben es gesungen. Also was beherrschst du? Was beherrscht dich? Wer regiert in dir? Was treibt dich um? Wer ist möglicherweise, was ist das beherrschende was dein Land definiert. Weißt du eigentlich, wie weit du gehst, wo du aufhörst, wo dein Nächster anfängt? Oder erlebst du, dass Grenzen ganz verschwommen und verwaschen sind oder vielleicht zu verkrustet geworden sind? Und welches ist das Territorium, was du als dir zugehörig erleben möchtest? Und vor allem, wer möchtest du, wer da die obere Hoheit hat? Ja, wenn wir Gott einziehen lassen, wirklich in unser kleines, das ist Reich, ich meine jetzt nicht Reich Gottes, sondern ich meine unser Revier, dann kann er uns zeigen, dann kann er uns mit uns die Zäune abgehen, wenn nötig reparieren, weiterstecken, Räume enger fassen. Und wir sollten uns fragen, wo möchte Gott, dass wir da mal ein Tor öffnen? Wo ist etwas, wo er uns die Augen öffnet, das Herz anrührt? Oder wo ist etwas, wo er uns ermutigt, auch einen Zaun zu ziehen, sagen, da bin ich stark. Beides braucht Mut. Ja? Manchmal die Konfrontation mit Übergriffigen, aber auch die zu sagen, ich komme da jetzt mal raus. Ich traue mich. Wie Paul Imhoff gesagt hat, Energie ist Kraft mal Weg oder so. Wir müssen uns auf den Weg machen. Man kann nie wissen, wie es da draußen aussieht, wenn man nicht doch das Türchen mal aufmacht und losgeht in dem Vertrauen darauf, dass Gott mitgeht. Und in diesem Sinne kann ich sagen, Jan, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt, was er dir vorgesehen hat in der Berufung, die dir zugedacht ist. Und du gehst den Weg nicht alleine. Ja, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Amen.